Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Good Morning Endoskopy, darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Folge Nummer 108. Und das Thema der heutigen Folge ist ein relativ breites Thema. Ich habe nämlich gedacht, wir sprechen vielleicht mal über die Relevanz endoskopischer Begleitbefunde, die auch in irgendeiner Art und Weise in der Terminologie mit abgebildet sind und wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, ob es überhaupt irgendeinen Krankheitswert hat und ob es überhaupt irgendwas ist, was jetzt eine Relevanz hat für uns als Endoskopiker oder auch für unsere Patienten. Und es ist ein bisschen kniffliges Thema. Und mit diesem kniffligen Thema freue ich mich ganz besonders, dass ich Idris Wedi damit irgendwie in Anführungszeichen beauftragen konnte. Idris, hallo, schön, dass du mitmachst schon mal.
Lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Es ist tatsächlich kein so einfaches Thema. Ich glaube, jeder, der von uns endoskopiert, kennt dieses Gefühl, was mache ich mit einem Befund,
genau,
was nicht so ganz typisch ist. Deswegen finde ich es spannend und freue mich aufs Gespräch mit dir.
Ja, nee, und ich freue mich auch ganz besonders, dass du auch wirklich diese Bürde sozusagen auf dich genommen hast und hier auch wirklich was erzählen kannst und sicherlich auch wirst. Idris, wir werden von ganz oben bis ganz unten im Verdauungstrakt durchgehen, haben wir so besprochen. Aber bevor wir überhaupt über irgendwas reden, jetzt was die Endoskopie betrifft, möchte ich und ich glaube viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr auch über dich erfahren. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über deinen Werdegang, wo du angefangen hast und wo du jetzt im Moment gerade bist.
Also ich bin 45 Jahre alt und habe mein Studium in Göttingen absolviert, am Universitätsklinikum in Göttingen, und habe dann meine erste Stelle tatsächlich in Hildesheim in einem kleinen Haus begonnen, im St. Bernwarts Krankenhaus in Hildesheim. Da war ich 4 Jahre lang und habe damals meinen langjährigen Mentor, den Professor Hochberger, kennengelernt.
Ja. Ja.
Und da auch letztendlich die Begeisterung für die Endoskopie erfahren und mitgenommen.
Ja.
Und nach den 4 Jahren, da habe ich meine Grundausbildung Innere Medizin dort gemacht, hat Jürgen Hochberger damals einen Ruf nach Straßburg gekriegt, ans Universitätsklinikum, und hatte mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ja, und mein Französisch war so lala, aber ich habe mich auf das Abenteuer eingelassen und bin mit ihm gegangen, und das war eine spannende Zeit in Straßburg, muss man sagen. Viele kennen wahrscheinlich auch das Ökert-Institut.
Passiert ja
endoskopisch, wissenschaftlich, chirurgisch sehr viel.
Ja.
Das war für mich eine spannende Zeit, sowohl kulturell als auch medizinisch, auch zu sehen, wie das Gesundheitssystem in Frankreich funktioniert. Ist doch ein bisschen anders als wir hier. Auch das Ausbildungssystem, das fand ich extrem spannend, weil die Franzosen relativ früh auch zum Endoskopieren kommen. Also die machen nicht erstmal den Facharzt für Innere und dann den Facharzt für Gastroenterologie, sondern die können eigentlich, wenn die schon Ende 20 sind, fangen die an mit der Endoskopie, ja. Und das ist deutlich früher, als das bei uns oft der Fall ist.
Also die machen den Facharzt für Gastroenterologie ist dann nach 4 Jahren, glaube ich.
Genau.
So wie in Italien auch, habe ich gehört. Also es gibt gar nicht mehr so diesen Internisten, sondern du machst gleich deinen Gastroenterologen mit allem, was da so dazu gehört.
Genau.
Und das hast du auch gemacht letztendlich dann?
Letztendlich habe ich tatsächlich meinen Facharzt für Gastro hier in Deutschland noch gemacht, aber ich habe die Zeit, wenn du in einem EU-Land deine Facharztausbildung machst, wird es in anderen EU-Ländern auch anerkannt.
Ja.
Und so kam es dazu, dass ich dann auch den deutschen Facharzt letztendlich hier gemacht habe. Aber ich war natürlich in der Ausbildungsschleife der Franzosen, genau. So kam ich, da war ich 3,5 Jahre in Straßburg und habe da letztendlich die interventionelle Endoskopie relativ eng begleitet und gelernt. Und dann stand die Entscheidung, zurück nach Deutschland, zu meiner Frau nach Göttingen oder mit Jürgen Hochberger nach Berlin. Ich habe mich für Göttingen entschieden und bin dann an die Uni zurück, dort, wo ich auch studiert hatte. Dann als Oberarzt ans Uniklinikum. Da war der Professor Ellenrieder, ist immer noch da der Lehrstuhlinhaber. Und da habe ich ein bisschen die GI-Onkologie mitgenommen und die interventionelle Endoskopie und vor allem aber auch das Wissenschaftliche ein bisschen vorangetrieben bei mir. Irgendwann nach 4 Jahren als Oberarzt kam Offenbach. Mhm, und jetzt bin ich in Offenbach, ja, und leite hier die Gastroenterologie hier im Sana Klinikum in Offenbach. Und das ist eine extrem spannende, aber auch fordernde Aufgabe, muss man sagen, auch in Zeiten der Krankenhausreform.
Das glaube ich, ja.
Aber es macht Spaß. Wir haben ein super Team und ja, man muss tagtäglich an verschiedenen Fronten arbeiten, damit Sachen vorangehen. Ja, ja, das kennst du selber, ja. Aber es macht Spaß, man gewöhnt sich dran und irgendwie geht's voran.
Ja, solange was vorangeht, ist es ja immer noch ganz cool. Und wie lange bist du jetzt schon in Offenbach dann?
Ich bin jetzt im sechsten Jahr.
Im sechsten Jahr, dann warst du ein extremst junger Chefarzt sozusagen dann.
Das stimmt, mit 40 habe ich hier angefangen.
Mit 40 Chefarzt geworden, Mensch, ja. Respekt, toll. Ja. Und immer sozusagen auch die Endoskopie als Schwerpunkt weiter gehalten und machst du jetzt, glaube ich, auch noch viel auch Interventionelles in der Richtung und so.
Genau, also und wir haben zwei Schwerpunkte hier in der Klinik bei mir, die Viszeralonkologie und die interventionelle Endoskopie. Mhm. Das sind so die beiden Schwerpunkte. Mhm. Ich glaube, das ist auch sinnvoll in Zukunft, auch wenn man sich so die Entwicklung unseres Faches anguckt. Vieles Gastroenterologische wird ambulant ablaufen, ja, und dann muss man sich überlegen, was bietet man noch stationär an.
Richtig.
Da werden wir sicherlich auch in den letzten Jahren einige Änderungen sehen.
Naja. Ja gut, aber jetzt gehen wir mal wieder von der High-End-interventionellen Endoskopie ganz weit zurück zur Basic-Endoskopie.
Jawohl.
Und es ist ja auch immer ganz interessant, weil letztendlich, man hat auch manchmal so den Eindruck, dass gerade so diese Anführungszeichen banalen Themen, auch jetzt was so unsere Hörerzahlen betrifft, eigentlich doch fast mit den größten Beliebtheit erfahren, weil scheinbar doch was ist, was man immer irgendwie braucht und jeder braucht. Und dann ist ja auch so die Frage, du hattest ja auch schon gesprochen über Ausbildung, also wann man das Endoskop in die Hand bekommt und so. Und die Erfahrung, die man ja so macht, ist, dass ganz viele am Anfang gerade mit diesen vermeintlichen Begleitbefunden gar nicht so viel wissen, was sie jetzt eigentlich anfangen. Und jetzt steigen wir in die Materie ein. Wir haben ja gesagt, wir fangen von ganz oben an und hören ganz unten auf. Und ganz oben, wenn wir anfangen, würde ich mal sagen, fangen wir mal im oberen Ösophagus an. Und da geht schon mal los mit diesen kleinen, lachsfarbenen Inselchen, die zervikale Magenschleimhaut-Heterotopie, die wir ja auch immer beschreiben. Patient kriegt einen Befund, zervikale Magenschleimhautinsel. Herr Doktor, was ist denn das? Was mache ich denn jetzt damit? Was soll das?
Ich glaube, das ist ein sehr häufiger Befund, auch wenn wir es nicht immer sehen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es oft nicht beschrieben wird. Mhm. Und das Wichtigste ist, den Patienten erstmal beruhigen. Ich glaube, das ist so die Grundlage, ihm erklären, worum es sich handelt. Und das ist nichts Pathologisches. Also es ist schon was Pathologisches, aber nichts, was einem Sorgen machen muss. Natürlich muss man während der ÖGD sich das auch genau angucken. Es gibt seltene Fälle, wo diese auch entarten können. Aber das ist wirklich selten. Aber wir haben heutzutage viele diagnostische und visuelle Tools, womit wir solche Läsionen auch sehr gut begutachten können. Ja, Chromoendoskopie, Zoom-Endoskopie. Und ich glaube, diejenigen, die tagtäglich auch endoskopieren, kennen sich da aus und können wahrscheinlich auch einschätzen, ob da jetzt vielleicht doch irgendeine Dysplasie drinsteckt oder nicht, ja. Und das Zweite ist natürlich immer die Anamnese. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man mit einem Patienten spricht, ob die Beschwerden haben. Natürlich können auch diese Magenschleimhaut-Heterotopien Beschwerden machen.
Ja.
In seltenen Fällen kann das mal zu Dysphagie, Husten, so ein Unwohlsein im Hals. Ich weiß nicht, wie ihr das behandelt, aber es gibt Fälle, die wir auch mal abladieren, wenn die Beschwerden zu stark sind und langjährig. Aber da sage ich den Patienten auch, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich was bringt, aber ich schätze, so ein 50% wird es eine Beschwerdebesserung bringen, ja.
Genau.
Man versucht da, die Patienten entsprechend mitzunehmen. Aber ich glaube, in den Fällen ist tatsächlich die Anamnese essentiell und oft wird das vergessen. Es wird einfach vergessen, ob das Ding Beschwerden macht oder nicht.
Biopsierst du die?
Nicht immer.
Ja.
Da ist es auch wichtig, die Chromoendoskopie und die Zoom-Endoskopie und einfach der geschulte Blick Ja, und wenn es komisch aussieht, ich hatte jetzt auch letztens einen, da hatten wir ein Karzinom drin, ja, aber.
Ach, ja, ganz selten, ne?
Ist also, sehr, sehr selten, ja, ja wirklich, ja. Aber wir biopsieren die nicht regelhaft,
ne? Ja, sind ja auch häufig ganz klein ja auch und so, ne? Aber, also ich sage ja, ich weiß nicht, wie es bei dir machst, ich sage immer, also das ist so ein bisschen das Qualitätskriterium einer vollständigen Endoskopie, dass man diese Insel eben nicht übersieht. Ja, also wenn man sie übersieht, heißt ja, dass ich es endoskopisch zu schnell rausgezogen habe.
Absolut. Genau wie du den Larynx- und Pharynx-Bereich genauer anschauen musst.
Richtig, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber das machen wir natürlich auch letztendlich. Genau. Ja. Also ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Ich hatte auch schon so meine Erfahrung, dass wirklich kleine Plattenepithelkarzinome im Larynx zum Teil nur jetzt während der Gastroskopie entdeckt wurden, weil wir einfach wirklich diese hochauflösenden Geräte haben, die unsere Kollegen von der HNO ja zum Teil gar nicht haben und die machen dann gleich eine starre Endoskopie und da siehst ja nichts, ne? Also vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, also das Gerät langsam rausziehen und durchaus auch beim Rausziehen nicht nur unbedingt auf die Magenschleimhautinseln achten, sondern auch durchaus mal einen Blick auf den Larynxbereich werfen.
Absolut. Ja. Unser Blick ist da geschulter als beim HNO-Arzt, würde ich mal so behaupten, weil wir uns einfach in der Diagnostik von Frühneoplasien einfach besser auskennen.
Genau, richtig.
Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, da die Gastro fängt im Mund an.
Sehr gut, merken wir uns. Ja. Und hört auch im Mund wieder auf.
Ja, hört auch im Mund wieder auf, genau.
Ja. Gut, ja, dann gehen wir jetzt ein Stückchen weiter. Jetzt kommt was, da bin ich jetzt wirklich gespannt, was du sagst. Es ist ja immer noch bei uns in der Terminologie drin, das ist im Plattenepithel, das Ösophagus, so diese kleinen, ja, nodulären Erhabenheiten, ja, so kleine Wärzelchen oder wie auch immer man das nennen mag. Und das sind ja die sogenannten Glykogenakanthosen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du Glykogenakanthosen beschreibst und ob du irgendwas draus machst.
Ich habe keine eindeutige Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich guck mir die an. Ja.
Aha.
Wir beschreiben sie auch. Ob wir die immer biopsieren? Nein, weil es oft mehrere sind. Ja, da müsstest du jeden einzelnen einmal behandeln. Es ist ja oft im Alter häufiger, wie es scheint, als in jüngeren Jahren.
Ja, ja.
Die Ursache kennen wir nicht. Kann mit Reflux zusammenhängen. Aber ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Ja, ich persönlich, ich glaube, man muss sich das angucken. Ich sage auch jungen Kollegen, wenn ihr einen Befund seht, was ihr nicht einordnen könnt, dann lieber biopsieren, bevor man so einen Unsicherheitspunkt, und wenn man es dreimal biopsiert hat und dreimal kommt Glykogenakanthose raus, dann weiß man, okay, das Ding sieht so aus. Ja.
Richtig, ja.
Aber ich glaube, man sollte es beschreiben, ob ich eine therapeutische Konsequenz ziehe ich daraus nicht.
Was willst du denn draus machen letztendlich?
Nee, also das ist so. Ja,
also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt so unter uns, ich übersehe die bewusst mittlerweile.
Okay.
Weil ich mir immer denke, es hat ja keinen Krankheitswert. Also es ist ja letztendlich dann irgendein Befund und dann vielleicht auch so allgemein, wir werden ja noch zu anderen Themen auch noch kommen, aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Patienten, die googeln ja mittlerweile alles, ja. Und dann googeln sie und dann finden sie dann plötzlich, dass in seltenen Fällen vielleicht Glykogenakanthosen irgendwie ein Zeichen für irgendwas Malignes oder was auch immer sein kann. Und dann fangen die Alarmglocken an zu läuten. Da habe ich immer so mittlerweile so ein bisschen meine Skrupel. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch von jedermann so nachvollzogen werden soll oder irgendwie jedermann auch das so machen soll. Mhm. Aber man muss sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen, wir werden ja dann auch noch über den Magen reden, was so diese endoskopische Gastritis, Erythem-Sachen betrifft. Ich glaube, das Problem ist schon manchmal, dass alles, was irgendwie an Befund geschrieben wird, dass das für den Patienten eine gewisse Wertigkeit hat. Und wir dann häufig das Problem haben, dass wir dann dem Patienten eher ausreden müssen, pass mal auf, das ist da, das sehen wir halt so, aber das hat jetzt keine Relevanz. Ja. Also ich gebe dir recht, wenn man sich unsicher fühlt, gerade jetzt als Anfänger, dann lieber so, bevor man wirklich mal eine Plattenepithelneoplasie vielleicht doch übersieht. Aber auf der anderen Seite, wir müssen uns natürlich schon auch immer bewusst sein, was wir da in Anführungszeichen auch anrichten
mit Befunden. Absolut. Differentialdiagnostisch kann ja mal auch ein Papillom da sein. Ja,
ja,
das muss man, die sehen ja, wenn man das, können ja mal ähnlich aussehen, sage ich mal. Muss man dann halt auch ein bisschen anders bewerten als eine Glykogenakanthose.
Ja.
Aber das Risiko, dass jetzt ein Papillom entartet, ist auch sehr niedrig.
Richtig.
Ja, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis zu sagen, okay, wenn ich nicht sicher bin, biopsieren und dann ansonsten vielleicht auch nicht beschreiben.
Übersehen.
Aktiv
übersehen.
Aktiv
und bewusst übersehen.
Und den Patienten schützen.
Gut, jetzt nächstes Thema, doch mal ein Stückchen weiter runter. Ist auch immer so eine Diskussion. Die Kardia, die Z-Linie. Mhm. Ich hatte auch schon mal einen Podcast mit Hans Alescher, der auch so ein bisschen über die funktionelle Endoskopie gesprochen hat, wie die Kardia funktioniert, wie sie aufmacht, wie man sie beschreibt. Ich lese immer wieder in Befunden und ist auch zum Teil in diesen Standardtexten auch so vorgegeben, klaffende Kardia, irreguläre Z-Linie, was machen wir denn da draus?
Naja, man muss halt überlegen, gut, irreguläre Z-Linie ist halt die Frage, ist da ein Barrett oder nicht?
Das
muss man schon vielleicht, aber oft ist halt da kein Barrett.
Ja.
Eine Barrett-Zunge sieht man schon relativ gut. Auch ob es ein Short- oder Long-Barrett ist, aber eine irreguläre Z-Linie, Alltagsbefund, ich weiß nicht, ob ich daraus was machen würde. Ja.
Ja.
Wenn einer einen Reflux hat, einen langjährigen, eine klaffende Kardia, ja, gute Frage. Wie siehst du denn das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte mich da auch zurück. Ich bin da vielleicht so ein bisschen nihilistisch veranlagt auch, aber ich halte mich da auch zurück. Also eine Z-Linie ist ja immer irregulär, sonst würde es ja nicht Z-Linie heißen, sonst wäre es ja eine O-Linie oder sonst irgendwas. Ne? Mit der klaffenden Kardia, da habe ich halt immer so das Gefühl, dass letztendlich das auch so eine Frage ist, wie viel Gas man da reinbläst, ja, und wie gut der Patient sediert ist und so. Ich glaube, auch da würde man sich irgendwie schwer tun, also das als jetzt Kriterium für eine Refluxkrankheit zu sehen, weil es doch, glaube ich, es ist ja immer so, man sieht ja vielleicht auch so ein bisschen auch das, was man sehen will, und das ist natürlich dann auch so, wenn jetzt der Patient kommt zur Abklärung von Refluxbeschwerden, dann würde ich vielleicht öfter eine klaffende Kardia beschreiben, als wie wenn es jetzt nicht so der Fall ist.
Ja. Das ist so, weil du darauf achtest dann.
Genau. Und dann haben wir ja auch die Erfahrung ja auch zum Teil gemacht mit dieser, es gab ja auch mal diese Minimal Change Esophagitis, kannst dich ja vielleicht auch noch dran erinnern, wo man wirklich die Kardia ganz genau angeguckt hat, zum Teil auch mit Lugolscher gefärbt hat, mit Zoom-Geräten, wo eigentlich im Endeffekt das ist alles, hat sich nicht durchgesetzt. Ist zu unspezifisch. Und wenn man es mal bei einem gesunden Kollektiv kontrolliert, dann ist es auch nicht da.
Ja. Manche Themen sind auch akademisch.
Genau, richtig. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen immer an den Patienten denken.
Ja, das glaube ich auch.
Jetzt nächstes Thema. Hatte ich auch immer wieder Patienten. Gehen wir mal jetzt in den Magen. Da gibt's ja zweierlei Sachen. Also ich will jetzt gar nicht so sehr über diese intestinale Metaplasie reden, diese eher so villöse Mucosa. Da haben wir auch schon einen eigenen Podcast dazu gemacht. Das war der Jochen Weig, den kennst du ja auch ganz gut. Das war die Folge Nummer 76, übrigens ganz, ganz beliebter Podcast. Da haben wir eigentlich sehr viel über die intestinale Metaplasie auch gesprochen, wie man sie endoskopisch sehen kann und auch was für eine Relevanz es hat. Ich möchte mit dir ganz gern noch sprechen über Rötungen, Erythem der Mucosa. Wie beschreibst du das? Also da haben wir auch so ein bisschen die Erfahrung, du siehst so dieses bisschen Errötung, dann biopsierst es und dann sagt dir der Pathologe, da ist gar nichts drin.
Also das ist ganz einfach, Alex.
Ja.
Anamnese.
Ja, das heißt?
Das heißt, weswegen kommt der Patient zur Magenspiegelung, ja? Und wenn er sagt, er hat Bauchschmerzen und ich sehe eine Rötung im Magen, dann würde ich sagen, okay, das macht schon Sinn, das mal abzuklären und zu biopsieren, ja? Aber ich glaube, wenn wir den ganzen Tag einen Kaffee trinken und abends nochmal eine Gastro machen, haben wir auch eine Rötung.
Kennst du deinen Magen?
Ich kenne meinen Magen, ja. Auch, ja. Aber jetzt Scherz beiseite, aber ich glaube, das muss man immer korrelieren mit der Anamnese und mit Komorbiditäten, welche Medikamente werden eingenommen, Raucher, Nichtraucher, Alkoholkonsum regelmäßig. Ich glaube, das sind so Punkte, die man immer vorher erfragen sollte, um dann auch solche Veränderungen wie ein Schleimhauterythem oder Rötung im Magen richtig einzuschätzen und dann auch gegebenenfalls Biopsien zu nehmen, ja.
Also auch da im Zweifelsfall, wenn ich mir nicht so sicher bin und wenn es irgendwie die Anamnese so ist, dass der Patient zum Beispiel jetzt irgendwie NSAR einnimmt oder irgendwie seit Jahren Bauchschmerzen hat, dann halt doch mal eine Biopsie.
Nee. Genau, weil vielleicht hat das dann auch eine Therapierelevanz und du willst PPI einsetzen oder eine Eradikation oder was auch immer, ja. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich das meiste von der Anamnese und von der Klinik ab.
Sehr schön. Ja, Idris, jetzt sind wir schon ziemlich lang am Reden und ich entscheide mich jetzt ganz spontan, dass wir aus diesem Thema eine Doppelfolge machen. Das heißt, ich verabschiede dich jetzt schon mal für unsere Zuhörer und in 2 Wochen hören Sie Idris Vedi wieder. Dann fahren wir nämlich fort mit auch noch was so im Magen gibt und mit Befunden im Duodenum. Da gibt es auch so einiges, was wir sehen, wo ich überhaupt nicht weiß, was wir überhaupt was machen. Und im Endeffekt hören wir mit dem Analkanal auf. So viel für heute schon mal. Herzlichen Dank dir, Idris.
Vielen Dank, Alex.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich nur sagen, wenn Sie das Thema weiter interessiert, dann bleiben Sie einfach dran. Bis in 14 Tagen, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.